Ist ja nicht nur mir aufgefallen, dass Sprache in den letzten 20 Jahren zu einem der Hauptkampfplätze der Symbolpolitik geworden ist. Dass die Linke sich nach 1989, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, als Internationale der Diskriminierten wiedererfunden hat. Wo heute so unter Wokismus, Identitätspolitik zusammenfassen. Mir fällt immer unangenehm auf, dass Herr Merz zum Beispiel auch gendert. Der redet immer von Bürgerinnen und Bürgern. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass die DDR mal Verteidiger, die haben in Wörterbüchern ideologisch gefärbte Definitionen von bestimmten Begriffen gehabt, aber sie haben die deutsche Sprache wesentlich pfleglicher behandelt.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und ich begrüße Sie heute aus Berlin, aus dem Axel Springer Verlagshaus. Neben mir sitzt Matthias Heine, Weltredakteur, ein viel gereister, ein viel gesehener, ein viel gelesener Journalist Deutschlands. Er hat unter anderem schon für Cicero geschrieben, für die Frankfurter Allgemeine, für die BZ, die Berliner Boulevardzeitung und jetzt eben für die Welt. Er hat auch bei den Dudenbüchern mitgearbeitet. Das ist hochinteressant und neuerdings erschienen von ihm der große Sprachumbau. Eine gesellschaftliche Katastrophe, schreiben Sie. Herr Heine, wie kommen Sie zu diesem Urteil? Wie kommen Sie zu diesem Verdikt?
Naja, es ist eben nicht nur ein Sprachproblem, sondern ein gesellschaftliches Problem, weil die Tendenzen, die ich da beschreibe, darauf hinauslaufen, dass unser Denken gelenkt werden soll. Die grundlegende Idee all dieser sieben Tendenzen, die ich da beschreibe, ist, dass man Sprache so lenken kann, dass das Denken verändert wird und manche Dinge auch gar nicht mehr gesagt werden können und das Denken auf diese Weise auch gelenkt wird.
Wie kommen Sie zu diesem Verdikt? Wie kommen Sie dazu, sowas zu schreiben, so ein brutales Urteil zu fällen?
Naja, die Grundidee war, dass mir irgendwann mal auffiel, das ist ja nicht nur mir aufgefallen, dass Sprache in den letzten 20 Jahren zu einem der Hauptkampfplätze der Symbolpolitik geworden ist. Was damit zusammenhängt, dass die Linke sich nach 1989, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und der kommunistischen Systeme und einer gewissen Orientierungsphase als Internationale der Diskriminierten wiedererfunden hat. Vorher ging es um Arbeit, Kapital, solche Gegensätze. Und irgendwann hat man mit Hilfe dieses mittlerweile auch inflationär gebrauchten Begriffs Diskriminierung sich als Internationale der Diskriminierten neu definiert. Das ist das, was wir heute so unter Wokismus, Identitätspolitik zusammenfassen. Dem liegt das zugrunde. Und dabei spielt natürlich vermeintlich diskriminierende Sprache oder das Aufdecken vermeintlich diskriminierender Sprache eine große Rolle. In dieser Symbolpolitik und diesem magischen Denken, das dem da zum Teil zugrunde liegt. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es verschiedene Baustellen, Gendern, diskriminierende Wörter, leichte Sprache, Anglizismen, verschiedene Ecken gibt, an denen das wabert oder diese oder Baustellen, wie ich es nenne, an diesem Sprachumbau. Und dass denen alle eine Grundidee zugrunde gibt, nämlich, dass man die deutsche Sprache in ihrer bisherigen traditionellen überlieferten Form als Fortschrittshindernis auf dem Wege zum gesellschaftlichen Fortschritt erkannt hat oder entlarvt hat und glaubt, man müsse sie jetzt umbauen, verändern, damit sie inklusiver und fortschrittlicher wird.
Sie schreiben von einer gesellschaftlichen Katastrophe. Ist es wirklich so gefährlich, wie Sie schreiben? Stehen wir da am Abgrund? Oder ist es vielleicht, ist das zu journalistisch, zu gespitzt? Wie würden Sie das beurteilen?
Ich gebe zu, das ist etwas polemisch. Aber wenn das so käme, wäre es eine Katastrophe. Und es ist auch schon zum Teil katastrophal. Zum Beispiel, ich fange ja an damit, dass die Urumbaugeschichte, die Urumbaustelle, die Rechtschreibreform war. Und die hat zumindest auf dem Bildungssektor teilweise katastrophal Soziales bewirkt. Man kann nachweisen, dass obwohl vieles davon wieder zurückgenommen wird, dass die Zahl der Fehler zugenommen hat. Und man kann auch diese Fehler teilweise, es gibt da Germanisten, die sich intensiv und ausführlich nur damit beschäftigen, auch auf die Rechtschreibreform zurückführen. Man denkt ja immer, vielleicht hat es damit zu tun, dass wir heute mehr Migranten haben oder es in Deutschland auch zum Beispiel schlicht und einfach auf Rechtschreibung im Unterricht weniger Wert gelegt wird. Es werden nicht mehr so viel Diktate geschrieben. Das ist einer der Gründe, aber es gibt eben Stellen, da können Sie genau nachweisen, da gibt es in Bereichen, in denen die Rechtschreibreform eingegriffen hat und immer noch gültig ist, gibt es plötzlich zusätzliche Fehler. Das ist schon mal eine dieser Katastrophen. Das andere ist natürlich, dass diesen ganzen, diese Idee, Dinge nicht mehr denken zu können, denken zu dürfen, ein totalitäres Denken zugrunde liegt oder ein, ja genau, so würde ich es einfach mal nennen, obwohl wir noch nicht im Totalitarismus leben, selbstverständlich. Aber es ist eben letzten Endes, wie ich auch in meinem letzten Kapitel dieses Buches ausgeführt habe, ist eine ähnliche Idee, wie sie dem Neusprech, das von Orwell in 1984 beschrieben wurde, zugrunde liegt, dass man die Menschen so manipuliert, dass bestimmte Dinge gar nicht mehr möglich sind. Und das ist schon ziemlich weit gediehen. In Deutschland. Es gibt einen Marsch durch die Institutionen, auch einen Fluss durch die Institutionen von Akteuren dieses Denkens. Da liegt auch keine große Verschwörung zugrunde. Das ist nicht so irgendwie, dass die sich irgendwann mal getroffen haben vor 20 Jahren im Hinterzimmer und gesagt, wir machen das jetzt, sondern es hat einfach damit zu tun, dass dieses Denken irgendwann in die Universitäten eingesickert ist, vor allen Dingen in die ganzen Neogeisteswissenschaften, die sich von vornherein schon als links definieren, Postkolonial Studies und sowas, Gender-Theorie, das sind ja Sachen, die von vornherein links sind. Es gibt keine rechten Postkolonial Studies, es gibt keine rechten Gender-Theorie, Gender-Studies, so wie es früher in klassischen Geisteswissenschaften, Germanistik und Geschichte, Rechte und Linke gegeben hat, die auch ihre Position und immer noch gibt. Das gibt es da ja nicht. Und die sind durchgesickert, durchmarschiert, die Ideen sind durchgesickert und das hat in Deutschland mittlerweile, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, einen ziemlich starken Einfluss auf Behörden, auf Universitäten, auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja hier sehr ausgeprägt ist und der einer der härtesten Verfechter all dieser Sprachänderungen ist. Gendern ist immer besonders auffällig und löst auch besondere Abwehrreaktionen aus. Und insofern kann man da schon von einer Katastrophe sprechen, auch wenn das, wie gesagt, ein bisschen polemisch ist, aber man muss ja auch um Aufmerksamkeit buhlen, wenn mit öffentlichen Geldern, und das sind es in diesen genannten Institutionen ja immer, von öffentlichen Institutionen etwas durchgesetzt wird, was zu großen Teilen die Bevölkerung ablehnt.
Sie sagen ja, das beginnt schon im bildungspolitischen Bereich, also im frühkindlichen Stadium, Grundschule und alles, die Fehlerzahlen, die Fehler, die grammatikalischen Fehler, die nehmen zu. Wie steht es wirklich um die Schreibfähigkeit, auch das Leseverständnis der deutschen Jugendlichen? Wie sehen Sie das? Ist das ungenügend, grob ungenügend, katastrophal, wie Sie das sagen? Wie steht es um die Deutschkenntnisse der deutschen Schüler?
Ja, da muss man natürlich differenzieren. Es gibt Migrantenkinder, die große Schwierigkeiten haben und da versagt das System ja auch. Das ist einfach ist bekannt, dass im internationalen Maßstab Deutschland aus verschiedenen Gründen Schwierigkeiten hat, Migranten bildungsmäßig zu integrieren. Das gelingt in anderen Ländern besser. Dann gibt es das Problem mit den Bio-Deutschen, wie man in Deutschland sagt, also Leuten, die seit Generationen in Deutschland leben und in diese Kultur hineingewachsen sind und deren Eltern auch schon Teil dieser Kultur waren. Da werden auch die Rechtschreibkenntnisse, die Deutschkenntnisse schlechter. Aber wie gesagt, das hat auch damit zu tun, dass man nicht mehr so viel Wert drauf legt. Man legt heute mehr Wert in der Schule auf Analyse, auf Aufsätze, flüssiges Denken, was ja auch alles wertvolle Kenntnisse sind, aber man schreibt nicht mehr so viel Diktate beispielsweise. Ich habe mich mit einem Germanisten mal unterhalten für ein Interview, der hat die Fehlerquoten in Abituraufsätzen an einer Schule, die alle aufbewahrt waren in Nordrhein-Westfalen, verglichen von 1949 bis heute, und natürlich waren die Fehlerquoten in den Abituraufsätzen heute höher, und er führt das eben klar darauf zurück, in erster Linie, dass es in der Schule nicht mehr so gefragt ist. Ich kann nun anderes, ich möchte auch kein Pauschal untersprechen. Meine Töchter zum Beispiel, meine drei Töchter, die keineswegs genial sind, das glauben ja viele, oder hochbegabt, sondern normal begabte, intelligente Mädchen, die machen relativ wenig Fehler, und in Kommasetzungen sind sie sogar besser als ihr Vater, der das irgendwann in einem entscheidenden Punkt seines Lebens versäumt hat, das zu lernen. Heute kann ich es theoretisch, aber praktisch setze ich sie immer noch oft an der falschen Stelle oder nicht. Also, aber es gibt, aber die sind dann eben auch ein bisschen die Ausnahme. Die lesen Bücher, die sind in eine Familie hineingewachsen, in der beide Eltern Akademiker und literarisch interessiert sind. Diese Kinder sind noch nie das Problem gewesen, des Bildungssystems. Das Bildungsproblem des Bildungssystems oder die Herausforderung eines Bildungssystems sind Kinder, wie ich es eins war. Mein Vater war ein italienischer Gastarbeiter, den ich nie kennengelernt habe, meine Mutter eine Putzfrau. Die Schule in den 60er Jahren, trotz eines schrecklichen Lehrers, den wir hatten, hat es geschafft, mir elementare, solide Deutschkenntnisse zu vermitteln und auch elementare andere Kenntnisse. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass das System damals in mancherlei Hinsicht besser war.
Sie sagen, dieses System sei quasi von links gekapert. Das sei ein Ausfluss der Woken, der neuen Linken, der Lifestyle-Linken, wie es Sarah Wagenknecht nennen würde. Stimmt das wirklich, dass die Linken die Hoheit über diese Sprache haben? Und wenn ja, warum sind die Linken da strategisch besser vorgegangen, oder waren die Bürgerlichen einfach viel zu nachlässig? Wie analysieren Sie quasi diesen Raubzug auf die Hoheit der Sprache?
Naja, es hat damit zu tun, dass, glaube ich, ein wesentlicher Begriff auf diesem Bereich, mit dem man da operiert, Fortschritt, gesellschaftlicher Fortschritt ist. Und das ist ja etwas, was zunächst einmal auch viele Teile der moderaten, konservativen und selbst der Rechten erstmal für eine gute Sache. Zum Beispiel die Rechtschreibreform, die Ursünde, mit der das ganze Gefummel an der Sprache angefangen hat und mit der die Idee, dass man politisch an der Sprache herumfummeln kann, wenn man die entsprechenden Instanzen überzeugt und zwei, drei Experten irgendwie denen ihre Ideen glaubwürdig vermitteln können. Daran haben sich ja auch Konservative beteiligt. Also bei der Rechtschreibreform waren in Deutschland eben auch konservative Regierungen wie Bayern, damals immer CSU regiert, bis heute federführend beteiligt. Das Ganze passierte unter der Regierung Kohl. Also das hat man zunächst erstmal für positiv gehalten, und obwohl die Akteure aus dem, also die wissenschaftlichen Akteure eher aus so einer linken Gedankenwelt kam. Also das, es hat immer Ansätze zu Rechtschreibreformen gegeben, und der letzte und wirklich entscheidende Impuls begann in den 70er Jahren, als man so gedacht hat, man muss die deutsche Sprache jetzt vereinfachen und die deutsche Orthographie vereinfachen, grob gesagt, damit auch Arbeiterkinder leichter Deutsch lernen können. Und das ist das eine. Damit hat man lange operieren können. Ich kenne auch Frauen, die CDU wählen und die konservativ sind, die glauben, sie würden durch die deutsche Sprache unterdrückt, weil das generische Maskulinum die grammatische Standardform ist, wenn man eine neutrale Personengruppe bezeichnen will. Dieses Denken ist auch in Teile einer Bevölkerung hineingesickert, die vielleicht nicht links ist. Auf diese Weise, man ist ja nicht mit einer roten Fahne in die Institutionen gestürmt oder was auch immer heute die Fahne wäre, die Regenbogenfahne vielleicht, sondern man hat mit gesellschaftlichem Fortschritt, mit Inklusion und solchen Begriffen argumentiert, die ja erstmal grundsätzlich positiv klingen. Wir wollen alle niemanden ausschließen, wir wollen integrieren, wir wollen Chancengleichheit. Nur bezweifle ich, dass das alles ist, was dahinter steckt bei diesen Leuten. Und es steckt eben auch, wie gesagt, noch eine weitergehende politische Agenda dahinter. Ich bezweifle, dass das durch diese Sprachumbauten erreicht werden kann. Und ich kritisiere, dass das alles gegen eine Bevölkerungsmehrheit, die zu 70% zum Beispiel gendern, da gibt es ja immer wieder stabile Umfragen, ablehnt, durchgesetzt wurde.
Wie könnte man dieser Sprachhoheit entgegenkommen? Wie könnte man das ein bisschen ausgleichen? Wie könnte man das neutralisieren? Was wäre da quasi Ihr Gegenrezept in der aktuellen, ja, linken Deutungshoheit der Sprache?
Naja, man darf sich das nicht aufschwatzen lassen als konservative Regierung. Also mir fällt immer unangenehm auf, dass Herr Merz zum Beispiel auch gendert. Der nennt das, glaube ich, empfindet das, glaube ich, nicht als gender, aber der redet immer von Bürgerinnen und Bürgern. Niemals einfach von den Bürgern oder von Arbeiterinnen und Arbeitern oder was weiß ich was. Er gebraucht immer die Doppelform, was ja auch schon eine milde Form des Genderns ist, die voraussetzt, dass die seit Jahrhunderten gebräuchliche grammatisch maskuline Form Arbeiter, wir wollen Verbesserungen für die deutschen Arbeiter, wir wollen den Bürgern irgendwas erleichtern, dass die nicht gerecht ist, das ist ja so ein zentraler Begriff, die Sprachgerechtigkeit, und das ist mittlerweile sogar schon im Kopf von Herrn Merz offenbar angekommen. Und zunächst einmal geht es darum, das ist, was ich mit meinem Buch versuche, Bewusstmachung, also dass das alles miteinander zusammenhängt, bis hin zu Anglizismen, die ein vergleichsweise unpolitischer Bereich zu sein scheinen und auch sind, vergleichsweise. Was da überhaupt passiert, das scheint vielen so halbbewusst unklar. Und dann natürlich geht es dann darum, in politischen Instanzen politische Dinge, politische Prozesse, politische Entscheidungen zu fällen. Es gibt zum Beispiel ein aktuelles Beispiel, das wusste ich lange auch nicht. Es gibt eine non-binäre Person in Deutschland, über die wir neulich in der Welt berichtet haben, die hat mehrere hunderttausend Euro Schmerzensgeld und andere Sachen erklagt, weil sie gezielt Stellenanzeigen sucht, in denen nicht da in Klammern dahinter steht MWD, also männlich, weiblich, divers, sondern steht, wir suchen einen Postboten, Klammer auf MWD, das ist mittlerweile die übliche Form. Und ich habe erst durch diese Affäre erfahren, dass das mittlerweile justiziabel ist, also dass das ein Zwang ist. Obwohl ja grammatisch und da zum Beispiel auch der da gibt es gar keinen Zweifel grammatisch dran, dass wenn sie schreiben, wir suchen einen Postboten, dass das eine neutrale dass das eine neutrale Form ist, die alle Geschlechter inkludiert. Wenn es nicht so wäre, nur mal so kleine Pointe, würde ja dieses MWD auch gar keinen Sinn machen. Denn dann müssten sie nämlich schreiben, wir suchen einen Postbotix oder wie auch immer die non-binäre Formel. Aber nur dadurch, dass Postbote an sich ja schon neutral ist, können sie irgendwie das noch spezifizieren durch dieses dahinter. Und solche Sachen, das ist ein Beispiel, dieses etwas ausführlich jetzt ausgeführte Beispiel, dafür, wie kleinere, auch vielleicht gar nicht so radikal gemeinte juristische, politische Entscheidungen dann zu solchen Dingen führen. Ein anderes Beispiel, es gibt in Deutschland das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, mit dem man sich nur durch eine bloße Willensbekundung oder mittlerweile als Mann oder Frau neu definieren kann, wenn man glaubt, im falschen Geschlecht geboren zu sein oder wie auch immer die politisch korrekte Bezeichnung für dieses Phänomen mittlerweile lautet. Und da gibt es auch ein sogenanntes Offenbarungsverbot. Und es wird zumindest in aktivistischen Kreisen so interpretiert, das Offenbarungsverbot heißt, man darf, wenn jemand sich jetzt als Frau definiert hat, nicht mehr gegen seinen Willen und mit der Absicht, ihn zu schädigen, offenbaren, dass er vielleicht früher mal als Mann gelebt hat oder als Mann geboren wurde. Da gibt es jetzt zumindest in den aktivistischen und in den radikalen Kreisen die Interpretation, dass dieses damit das Missgendern, also wenn man irgendwie jemanden mit einem falschen Geschlecht mit strafbar oder also justiziabel geworden sei. Wie Sie ja vielleicht auch wissen und manche Leser vielleicht wissen, das ist irgendwie ein eher kurioser Bereich, gibt es ja auch unglaublich viele Neopronomen, mit denen sich neue non-binäre Personen mittlerweile angeredet werden möchten. Man hat sich in Deutschland noch nicht auf eins einigen können, so wie im Englischen they, das ist das Standardpronomen mittlerweile für non-binäre Personen. Und ich bin sicher, dass irgendwann es auch zu Prozessen, zu Anzeigen kommen wird, ob wir Erfolgversprechen, die da noch immer sind, weil jemand sich mit dem Gebrauch eines falschen Pronomens, also sie haben ihn dann als er oder sie bezeichnet oder diese Person als er oder sie bezeichnet, aber eigentlich möchte sie mit jemann oder niemann oder wie auch immer, x, es gibt da ganz viele Experimente noch, oder mit they, angeredet werden und verklagt sie dann. So, das ist genauso mit dieser Person, die sich diese mehreren hunderttausend Euro erklagt hat, weil die Anzeigen nicht MWD gerecht waren. Ich bin sicher, das wird mit dem Pronomenbereich auch kommen.
Sie sagen ja, das sei eine Art Orwell, sei auf dem Weg zu einem Totalitarismus, obwohl es noch nicht die Totalitarität sei. Mir scheint, Sie wollen mit diesem Buch, sagen Sie, aufmerksam machen auf dieses Problem. Viele Bürger in Deutschland haben dieses Problem aber erkannt. Die fühlen sich so ein bisschen an die DDR erinnert. Frage an Sie, wie viel DDR? Meine, das ist der Staat, der Schütze das offenbart, sonst würden diese Gelder ja nicht zugesprochen, diese Schadenersatzklagen würden nicht gutgeheißen werden. Wie viel DDR steckt heute sprachlich in der Bundesrepublik Deutschland?
Da muss man zwei Sachen zu sagen. Also das eine, ich hätte auch nicht gedacht, dass die DDR mal verteidige, aber da bin ich mir durchaus einig mit Peter Eisenberg, einem der bedeutendsten Grammatiker der letzten 20 Jahre. In der DDR wurde die deutsche Sprache wesentlich pfleglicher behandelt. Es wurde nicht in die Grammatik eingegriffen. Die haben natürlich ihren Politjargon übergestülpt. Die haben in Wörterbüchern ideologisch gefärbte Definitionen von bestimmten Begriffen gehabt, aber sie haben die deutsche Sprache wesentlich pfleglicher behandelt und sind nicht so radikal in die DNA-Strukturen der Sprache, und das ist die Grammatik, eingestiegen, wie es jetzt versucht wird. Das ist der Unterschied zur DDR. Die Gemeinsamkeit ist eben die Idee, dass man bestimmte Dinge mit Sprache regeln kann, dass man über die Sprache das Denken zu lenken versucht, und die Gemeinsamkeit ist auch die, dass dieses Denken gezüchtet, propagiert wird von Protagonisten, die Geisteswissenschaften absolviert haben, die von vornherein politisch sind. Das ist ja die Gemeinsamkeit, die, wie ich angedeutet habe, Gender Studies, Postcolonial Studies, Sachen wie wissenschaftlicher Marxismus, historischer Materialismus, die in der DDR als Universitätsfächer vertreten waren, oder auch mit Universitätsfächern, universitären Forschungen im Dritten Reich, Rassenkunde, Geopolitik hatten, dass es Sachen sind, die von vornherein im Dienst der Politik stehen, die politische, ideologische Sachverhalte ausdrücken und sich damit eines wissenschaftlichen Vokabulars bedienen, um das auszudrücken. Und wie gesagt, ich möchte damit nicht unser Leben heute mit der DDR und schon gar nicht mit dem Dritten Reich gleichsetzen, aber vergleichbar ist das, weil es, wie gesagt, es sind Ideologien, die an Universitäten gelehrt werden und die so tun, als wären sie Wissenschaften, und die innerhalb derer es auch kein Rechts und Links gibt. So wenig wie es eine linke Rassenkunde gab oder einen rechten historischen Materialismus, so wenig gibt es ein rechte Gender Studies oder konservative Gender Studies oder konservative feministische Linguistik oder konservative Postcolonial Studies. Das ist von vornherein, man entscheidet sich dafür, weil man fällt eine politische Entscheidung, nicht unbedingt eine wissenschaftliche, wenn man anfängt, das zu studieren.
Interessant war ja, unlängst wurde auch aufgrund der Sprache wurde ja Björn Höcke verurteilt. Und zwar, weil er die drei Worte sagte, die ganz Deutschland quasi in Aufruhr brachten. Das sei Nazi-Jargon, das hätten die Nazis damals verwendet, er verwendet das bewusst. Auf jeden Fall wurde er verurteilt. Wie würden Sie diesen schmalen Grat ja, der Sprache, der Nazisprache, der angeblichen Nazisprache. Wie würden Sie da durchlaufen durch dieses Minenfeld? Was würden Sie da vielleicht auch raten, damit solche Sachen auch gemeinhin nicht wiederholt werden und nicht passieren?
Also Höcke ist ein Sonderfall, weil er das, und das ist ganz klar, der macht das absichtlich. Man nennt dieses, dafür gibt es den Begriff Dog Whistling. Sie wissen ja, eine Hundepfeife hören nur die Hunde. Und der verwendet ganz bewusst auch in anderen Zusammenhängen Begriffe, die einen NS-Anklang haben oder direkt aus der NS-Sprache bekamen, die aber nicht so bekannt sind. Der redet nicht von Untermenschen oder Entartung, das sind Begriffe, die jeder kennt, die aber seine Hörerschaft, seine Adressaten sehr wohl verstehen, und die verstehen die Anspielung. Das ist das, was diesem Alles für Deutschland zugrunde liegt. Auch wenn andere Menschen das auch gebraucht haben, die nicht Nazis waren. Es gibt ja eine lange Geschichte, unter anderem sozialdemokratischen Gebrauch in den 20er Jahren. Dann ist es ja auch Kathi Hummels, irgendeiner Fußballerfrau, die hat das in einem Insta-Post auch benutzt. Aber Höcke macht das ganz bewusst. Das ist bei ihm eine wiederkehrende Strategie. Und dieser Begriff hat auch eine NS-Vorgeschichte. Aber wie gesagt, selbst ich, der ich 2019 ein Buch über NS-Sprachgebrauch veröffentlicht habe, kannte diesen Ausdruck nicht. Dieses Mehrwortlexem, diese Formulierung, mir war nicht klar, dass das auch im NS-Sprachgebrauch üblich war. In der Neuauflage meines Buches, die jetzt gerade erschienen ist, habe ich das aufgenommen und beschreibe die Geschichte. Aber um die Frage zu beantworten, man wird nicht dadurch, dass man irgendwann mal einen einzelnen Begriff aus dem NS-Sprachgebrauch gebraucht, zum Nazi. Und die Erregung darüber könnte manchmal auch ein bisschen kleiner sein. Nur weil jemand aus Mangel an Bildung, aus Unkenntnis diesen Begriff gebraucht. Aber dieses Buch habe ich 2019 auch geschrieben, um genauso Leuten, die sich öffentlich und professionell sprachlich ausdrücken, Journalisten, Politikern, solche Fallstricke, um denen zu ermöglichen, solche Fallstricke zu umgehen. Der Anlass war damals, dass eine Spiegel-Chefredakteurin geschrieben hatte, die Sonderbehandlung Israels durch die deutsche Außenpolitik müsse vorbei sein oder müsse endlich enden. Und Sonderbehandlung ist ein zentraler Begriff in den KZ-Akten, in der Nazisprache für Mord gewesen. Also sie lesen in den Akten dann immer Sonderbehandlung von 50 Juden, Sonderbehandlung von 50 Partisanen, da wissen sie genau, die sind umgebracht worden. Das ist auch bekannt, da gibt es eine Monographie, die hat schon in 50er Jahren ein jüdischer Historiker geschrieben, und das wusste diese Frau nicht, das flog ihr dann um die Ohren. Das macht sie natürlich nicht zur Narzisse, aber es ist eigentlich genau das, was man nicht möchte. Man möchte eine Botschaft an die Person bringen, an den Mann bringen, man möchte eine Botschaft vermitteln, und plötzlich reden alle nur noch über den Wortgebrauch. Wenn Sie aber sehr viele von diesen Begriffen, so sage ich es immer, wenn Sie sehr viele von diesen Begriffen, die in meinem NS-Wörterbuch stehen, regelmäßig gebrauchen, dann sind Sie auch selber ein bisschen schuld daran, wenn man Sie möglicherweise für einen Nazi hält, und vielleicht sind Sie sogar einer.
In Deutschland machen vor allem Fälle aktuell für Schlagzeilen, wo Bürgerinnen und Bürger Politiker mit beispielsweise Schwachkopf beleidigen oder weiß ich nicht was für Memes teilen, die das aussagen. Was ist das, wie beobachten Sie dieses Phänomen? Ist das eine Entartung der Sprache, die da im Gange ist? Wird der Tonfall ruppiger? Stellen Sie da eine Verrohung der Sprache fest? Wie würden Sie diesen Tonfall, diesen Sound in Deutschland aktuell beurteilen?
Ja, eine Verrohung der Sprache würde ich nicht feststellen. Also ich komme aus einer Welt, in der Leute wie Herbert Wehner oder Franz Josef Strauß deutliche Begriffe, auch Begriffe, die ich irgendwie in Frage stellen würde, Ratten und Schmeißfliegen ist ein berühmtes Strauß-Zitat für die deutschen linken Schriftsteller, gebraucht haben. Es gab dann einen politischen Streit darüber, aber es wurde nicht justiziabel. Es hat sich zweierlei verschoben. Das eine ist sicher richtig, dadurch, dass heute jeder Schwachkopf über das Internet irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommt, die er früher gar nicht gehabt hätte, schwemmt auch ziemlich viel Zeug, das früher irgendwie unter dem Radar geblieben wäre, in die Öffentlichkeit. Und es führt natürlich auch dazu, dass jemand, der vielleicht Politiker ist oder sonst irgendwie als Person in der Öffentlichkeit steht, mit wesentlich mehr Beleidigungen konfrontiert wird, als es früher der Fall wäre. Also Dinge, die früher am Stammtisch gesagt worden wären, kommen heute bei Twitter oder werden den Leuten auch direkt zugetwittert oder in ihre Kommentarspalten geschrieben oder geschickt. Und das wäre ja früher gar nicht möglich gewesen. Und ich verstehe bis zum gewissen Grade, dass die Leute dadurch auch, wenn sie öffentlich sind, öffentliche Personen sind, dünnhäutiger werden. Das andere ist aber, dass es in Deutschland in letzter Zeit eine wahnsinnige Tendenz gibt, auch die banalsten polemischen Äußerungen kriminalisieren. Das berühmte Beispiel, der Rentner, der statt Schwarzkopf, Schwachkopf geschrieben hat und dann so ein Meme daraus gemacht hat, dass er dann Habeck angeklebt hat, mehr oder weniger, ist ein Beispiel. Oder jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, der Chefredakteur des Deutschlandmagazins, einer AfD-nahen Publikation, ist verurteilt worden, weil er ein Foto von Nancy Faeser, der deutschen Innenministerin, manipuliert hat. Also was heißt manipuliert? Er hat einfach es verändert, wie man das bei einem Meme macht. Sie hatte so ein Schild in der Hand, da stand ursprünglich was anderes drauf, irgendein Woker-Slogan. Er hat drauf geschrieben, ich hasse die Meinungsfreiheit. Mhm. Jeder im Internet erkennt das als ein Meme. Das ist eine klassische Strategie, solche Bilder zu verändern und sie damit zu satirisieren. Der Mann ist zu 7 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Und da hat mein Kollege Andreas Rosenfelder in der Welt geschrieben, das ist ein Urteil wie aus einer Diktatur. Und das kann ich nur bestätigen. Also das heißt immer noch nicht, dass der Verurteilte, wie bei Orwell, einen Rattenkäfig übers Gesicht, über den Kopf gestülpt bekommt, aber es ist eine bedrohliche Tendenz. Und das hat sich verschoben, auch durch die inflationäre Verwendung von Begriffen wie Hetze. Was auch interessant ist, das ist auch ein Wort, das in meinem NS-Wörterbuch vorkommt und die beiden Staaten, in denen Hetze als ganz zentral gebraucht wurde in der Propaganda und auch als juristischer Begriff, um Kritiker zu mundtot zu machen, waren das Nazireich und die DDR. In der DDR gab es den Straftatbestand der staatsfeindlichen Hetze, unter denen quasi alles fallen konnte, jede kritische Äußerung. Und in diesem Punkt sind wir schon wieder relativ weit, weil Hetze auch so ein schwer definierbar, selbst juristisch schwer definierbarer Begriff ist.
Gut, die neue Koalition will ja Desinformation, Hass, Lügen, wie sie ja unter Strafe stellen. Was geht da in Ihnen vor, wenn Sie das hören?
Ja, ich sehe da eine große Gefahr. Und ich glaube, die Enttäuschung derjenigen, die vielleicht auch Merz gewählt haben, weil sie diesen gesellschaftlichen Prozess der Beschneidung der Meinungsfreiheit aufhalten wollten und geglaubt haben, er würde da was machen, die werden enttäuscht sein. Jetzt muss man erstmal abwarten, was dabei rauskommt. Wer wird der entsprechende Minister? Das sind ja dann Dinge, die in der alltäglichen Realität oft noch anders rüberkommen. Aber dass man überhaupt noch mit diesen Begriffen operiert, die alle auch völlig inflationiert worden sind. Also ich sage auch immer Rassismus, Kolonialismus. Natürlich gibt es Rassismus. Es gab auch einen Kolonialismus. Aber heutzutage, der Begriff Rassismus zum Beispiel ist mittlerweile auf so viele Dinge, zur Erklärung von so vielen Dingen herangezogen, dass er eigentlich gar nichts mehr erklärt, dass er jedwede Trennschärfe verloren hat, dass er, wenn selbst Medizin, Fahrradfahren, habe ich alles schon erlebt, Wandern, wenn das plötzlich mit Rassismus, als rassistisch bezeichnet wird, dann erklärt es irgendwann nichts mehr. Also ich komme aus einer Welt, in der war, und das ist auch noch nach wie vor die offizielle Definition, selbst bei linken Institutionen wie der Amadeo-Antonio-Stiftung oder bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die auch eher einen linken Einschlag hat, dass Rassismus eine Ideologie ist, die Menschen abwertet und die ist eine sehr enge, relativ enge Definition, aber die ist so ausgeweitet worden. Und so ähnlich ist es mit Hass, Lüge, Hetze. Hetze ist von vornherein ein Begriff, der relativ weit gefasst werden kann. Das führt dann natürlich dazu, dass auch juristisch juristische Auseinandersetzungen, juristische Maßnahmen, um diese Begriffe, die mit diesen Begriffen begründet werden, auch dauernd zunehmen.
Sie haben ja gesagt, früher bei Franz Josef Strauß beispielsweise hat vom Fliegen gesprochen und weiß ich nicht was, von Ratten. Mhm. Ich meine, wie kann man wieder zurück in diese Zeit, sich vom Vokabular her, es ist kein Plädoyer, dass Sie jetzt alle hier mit diesen Kampfbegriffen bezeichnen, aber wie kann man wieder, von außen betrachtet ist Deutschland wie so in einer Hysterie gefangen, die Debatte ist unglaublich aufgeheizt, alle brüllen sich nur noch an. Was wäre Ihr Beitrag, damit sich diese Debattenkultur wieder etwas abkühlt, alle ein bisschen runterkommen, damit sich diese Situation in Deutschland ein bisschen entspannt?
Naja, Bewusstmachung einerseits, das ist das, woran ich arbeite, und vielleicht auch einfach, dass man sich mal ein bisschen beruhigt und nicht mehr jedes Mal glaubt, wenn irgendjemand ein falsches Wort benutzt hat oder ein komisches Wort, dass man durchdreht und ihm gleich des Faschismus beschuldigt. Oder auch so ein bisschen Gelassenheit. Also ich bin zum Beispiel kein Fan des Schriftstellers Akif Pirinci, der mittlerweile ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, aber der vor 10, 15 Jahren so plötzlich mit so rechten Büchern, die teilweise auch wirklich an Grenz durchgeknallt waren, sehr viel Aufsehen erregt hat. Der wurde verurteilt, weil er in einer Polemik einen Genderwissenschaftler als geistesgestört bezeichnet hat. Da bekam er eine richtig fette Strafe wegen Beleidigung. Da würde ich mal sagen, all da draußen, die mit mir nicht einverstanden sind, nennt mich gerne geistesgestört. Ich werde euch nicht anzeigen. Das ist für mich so grenzwertig im Rahmen des Politischen. Jeder weiß auch, dass das keine medizinische Diagnose war, sondern eine polemische Überspitzung. Und ich fand es damals absolut irre, dass der zu einer richtig harten, wegen Beleidigung, zu einer richtig harten Strafe verurteilt wurde. Man könnte da einfach mal ein bisschen ruhiger bleiben, solange jemand nicht irgendwie meine Kinder und meine Familie attackiert, mir keine Morddrohung schickt oder mir Prügel androht, kann er mich beschimpfen, wie er will. Er kann mich gerne da draußen als fetten, alten, durchgeknallten, rechten, weißen Mann beschimpfen. Ich werde euch nicht anzeigen. Verspreche es hiermit und lege mich juristisch darauf fest.
Besonders interessant ist ja auch, dass diese Putin-Versteher, Trump-Versteher, Russland-Versteher, dass dieses Versteher-Wort ja auch unglaublich negativ konnotiert ist. Wie sehen Sie das? Wann hat das angefangen? Warum hat das angefangen? Warum ist der Begriff des Verstehens neuerdings eines der inflationär gebrauchten Schimpfwörter überhaupt?
Lustigerweise hat das ja mal angefangen mit dem Begriff Frauenversteher, der für solche Softies gebraucht wurde. Und dann ist es erst auf Putin-Versteher und Trump-Versteher übertragen worden. Naja, zugrunde liegt dem ja, es ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes, Putin zu verstehen. Wir wollen ja alle verstehen, wie der Mann tickt. Aber dem zugrunde liegt dem erstens, dass das Wort Verstehen natürlich auch verschiedene Bedeutungsnuancen hat. Ich verstehe dich, sagt man ja zu jemandem, mit dem man durchaus einverstanden ist. Und ich kann, das ist ja nicht Verstehen im Sinne von wissenschaftlich analysieren. Also man kann das also durch diese schillernde Semantik auch polemisch gebrauchen, und natürlich ist es hier auch so, man gebraucht dieses Wort und meint eigentlich was ganz anderes damit. Man meint eben nicht Versteher im Sinne von wissenschaftlich analysieren, sondern man meint Propagandist, jemand, der dem auf den Leim gegangen ist, jemand, der dieser Person hinterher schleimt oder ihrer Propaganda schlicht und einfach auf den Leim gegangen ist. Das ist das Gleiche wie ein schönes Beispiel, das ich immer wieder in der Sprache sehe, wenn man sagt, XY ist ein Bob Dylan für Arme. Dann meint man ja auch nicht, dass der billiger ist als der andere Bob Dylan, sondern man meint eigentlich, er ist ein Bob Dylan für Dove. Und so ähnlich ist diese Nuance mit dem Versteher. Man sagt Versteher, aber meint eigentlich Schleimer, Trottel, Opfer.
Was ist für Sie über die letzten Jahre gesehen das absolut herausragendste Unwort, dem Sie begegnet sind?
Nicht erst in den letzten Jahren. Also Unwörter ist ja eins meiner Kapitel. Ich habe grundsätzlich Der Unwort ist in Deutschland ja auch ein überwiegend links gebrauchter Begriff. Die Jury, die in Deutschland immer Unwort des Jahres wählt, hat eine starke Linksschlagseite. Insofern würde ich schon mal einmal sagen, Unwort ist vielleicht auch mein Unwort, weil, wie gesagt, das ist durch diese Jury, die das seit 30 Jahren wählt, die immer nur Begriffe aus dem rechten Bereich wählt oder aus dem kapitalistischen Bereich und nie Begriffe, linke Begriffe wählt, ist das auch zum Teil der linken Agenda geworden. Meine beiden, aber wenn ich so meine Kandidaten für drei Kandidaten jetzt mal für meine Unwörter. Das eine ist Schwangerschaftsabbruch, weil es meiner Meinung nach verschleiert, was da wirklich passiert. Und ich glaube, dass dieses Wort immer mehr das gute alte Abtreibung vertreibt, hat damit zu tun, dass man versucht zu verschleiern, was da eigentlich genau medizinisch passiert. Das andere hängt eng damit zusammen, ungewollt schwanger. Das ist immer so, als sei man vom Heiligen Geist schwanger geworden, und es verschleiert einfach die Tatsache, dass man zu faul, zu dumm oder zu betrunken war, um zu verhüten, und dann trotzdem mit dem Arschloch schlafen musste, das auch keine Lust aufs Verhüten hatte. Und das dritte, ganz aktuelles Beispiel, das wäre wirklich, ich habe auch mit einem Wissenschaftler darüber konferiert, der mir beipflichtet, als ich einen entsprechenden Kommentar zu Unwort verleihen geschrieben habe, mein Unwort ist ja Sondervermögen. Sondervermögen klingt ja erstmal als nach irgendwas, was man plötzlich gefunden hat, nach Geld, also als sei man plötzlich reich geworden, hätte irgendwie einen Topf voll Gold ausgegraben. Es heißt aber eigentlich nur zusätzliche Schulden. Und auch wenn man diese Dinge, für die dieses sogenannte Sondervermögen ausgegeben wird, durchaus gut heißt. Ich bin sehr dafür, die Bundeswehr fitter zu machen, als sie in den letzten 20 Jahren gewesen ist. Dann ist es doch, bleibt es doch dabei, dass es ein verschleiernder Begriff ist, ein extrem verschleiernder Begriff. Und insofern wäre das in diesem Jahr zum Beispiel, vor ein, zwei Monaten gab es die Unwort des Jahreswahl, da ist Bio-Deutsch dann gewählt worden, was ich stark kritisiert habe. Sondervermögen wäre eigentlich der naheliegende Kandidat gewesen.
Ist eigentlich Deutschland aus Ihrer Sicht, Sie haben sich jetzt mit Deutschland, mit der deutschen Sprache intensiv befasst, ist Deutschland besonders anfällig für diesen Sprachumbau, Umbruch, für diese Katastrophe, die Sie da beschreiben, oder sehen Sie da keinen Zusammenhang?
Es gibt sicher Länder, in denen Sprache, die weniger Angst vor der eigenen Sprache haben oder vor falscher Sprache. Das hat damit zu tun, dass wir in Deutschland schon zweimal Diktaturen erlebt haben, die mit absichtlichem Sprachumbau, Sprachmanipulation versucht haben, ihre Ideologie durchzusetzen. Also noch viel mehr als in der DDR war das im Nationalsozialismus der Fall. Darüber gibt es ja auch diese Bücher, diese tollen Bücher von Viktor Klemperer oder das aus dem Wörterbuch des Unmenschen, die unmittelbar in der Nachkriegszeit erschienen sind, in denen NS-Sprachgebrauch entlarvt und beschrieben wurde. Und das hat die Leute, hat deutsches Denken auch noch nachhaltig geprägt. Wir wittern immer wieder, so eine Wiederholung dieser Vorgänge wittern wir in Deutschland, auch wenn wir nicht links sind, immer sehr schnell, weil wir das einmal schon mal erlebt haben. Und insofern kann man schon sagen, es gibt ja diesen Begriff German Angst, der im Englischen gebraucht ist. Es gibt in Deutschland eine besonders ausgeprägte German Linguistic Angst, habe ich es mal genannt in einem Artikel, vor eine besonders ausgeprägte Furcht vor falscher Sprache und vor politischen Konsequenzen, die falscher Sprachgebrauch haben könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es in anderen Ländern ein bisschen entspannter ist, die vielleicht auch eine größere Tradition der Meinungsfreiheit haben.
Was ist eigentlich das aus Ihrer Sicht genialste, faszinierendste, interessanteste an der deutschen Sprache?
Das Interessanteste, schwierig, ich finde vieles interessant, aber eine der wirklich geheimen Superkräfte der deutschen Sprache ist unser Partikelgebrauch. Diese kleinen Wörter, die als Füllwörter gebraucht werden, die aber Nuancen, Bedeutungsnuancen, die einem Satz eine völlig neue Bedeutung geben können und die es in dieser Fülle in anderen Sprachen so gar nicht gibt. Also halt eben sind zum Beispiel Sachen, die immer wieder kritisiert werden und die natürlich auch furchtbar sind, wenn jemand in jedem zweiten Satz halt sagt. Aber wenn man sagt, ich bin halt ein Mann, ist es nicht dasselbe, wie wenn er sagt, ich bin ein Mann. Er drückt damit eine fatalistische Konsequenz aus, eine Anerkennung einer Tatsache, an der er nichts ändern kann. Und solche Partikel haben wir im Deutschen massenhaft. Und es gibt auch linguistische Untersuchungen darüber, dass es die in keiner Sprache so ausgiebig gibt und in keiner Sprache so so massenhaft im Einsatz sind und so konsequent konsequenzenreich gebraucht werden, um Bedeutungsnuancen auszudrücken. Und das ist eine der großen verborgenen Superkräfte der deutschen Sprache.
Und wie könnten die Deutschen, das haben die ja vorhin wunderbar beschrieben, die da aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund der katastrophalen Vergangenheit immer so ein bisschen fremdeln, auch mit der eigenen Leistung, mit der eigenen, die wir ja vom Ausland her, aus kleine Schweizer bewunden wir ja die Deutschen, auch die deutschen Sprachen, die Schriftsteller, die Autoren, die Genialität der deutschen Sprache. Wie könnte man Deutschland, die Deutschen mit ihrer Sprache versöhnen?
Naja, das ist vor allen Dingen auch eine Aufgabe der Schulen, der Politik. Es fällt ja schon mal auf, dass es einfach viel weniger Politiker gibt, die überhaupt sich zur deutschen Kultur intensiv bekennen, und zwar zur traditionellen Kultur. Heutzutage, wenn sich ein Politiker hinstellt, dann kommt immer gleich, ja, ich bekenne mich zur inklusiven Soziokultur und sowas. Also nicht, man stellt sich nicht mehr hin und kann damit punkten, dass man den Faust gelesen hat oder dass man um mal ein Beispiel zu nehmen, der SPD-Politiker Carlo Schmidt, wenn ich mich recht entsinne, das ist schon das Germanistenwissen, das geht schon eine Weile zurück, ich meine, der hat Baudelaire übersetzt. Mhm. Damit kann man heute nicht mehr punkten. Und ich würde mir auf der einen Seite wünschen, dass Politiker auch sich auch dazu bekennen und nicht glauben, sie wären dann gleich Nazis und würden damit die dunklen Seiten der Geschichte ausblenden, wenn sie sich zur Reichhaltigkeit der Kultur und der deutschen und der zur Schönheit der deutschen Sprache bekennen und zur Literatur. Und natürlich ist es auch eine Frage der Schulen auf der anderen Seite, wo das zunehmend weniger vermittelt wird. In Bayern ist vor ein paar Jahren Faust als Abiturstoff gestrichen worden oder ich fange nochmal neu an, ich weiß nicht mehr, ob es Bayern war. In einem deutschen Bundesland ist vor einigen Jahren Faust als Abiturstoff gestrichen worden. Ich muss sagen, ich bin selber schon mal mit Texten mehrfach Abiturstoff gewesen in verschiedenen deutschen Bundesländern. Ich halte es für wesentlich wichtiger, dass Schüler sich mit dem Faust beschäftigen, als mit meinen Texten, so stolz ich auf die bin. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich habe ja angedeutet, ich komme aus der Unterschicht, das muss man wirklich so nennen, kann man so nennen. Und für mich ist der Faust eine Offenbarung gewesen, die mir, wie viele, viele andere literarische Werke, die ich als Jugendlicher mit 18, 19 dann entdeckt habe, so, es war wirklich in diesem Alter, als ich das gelesen habe, auch Ulysses, nichts verstanden, aber trotzdem hat es meinen Horizont erweitert, die es mir Perspektiven eröffnet hat und Gedankenwelten, die dann auch an ganz anderen Stellen wieder fruchtbarer wurden. Also das ist dieser Vorgang, sich mit einem komplizierten, historisch geprägten sprachlichen Kunstwerk zu befassen und sich das zu erschließen, das bereitet einen auch auf Alltagssituationen, die relativ weit davon entfernt sind, besser vor, als wenn Leute sich meine Zeitungsartikel für einen Aufsatz vornehmen und das analysieren müssen, sage ich mal.
Letzte Frage. Wer ist Ihr Gigant der deutschen Sprache?
Da kann es irgendwie keinen Zweifel geben. Einerseits Goethe, der ist ganz weit oben, aber meine persönlichen Lieblinge sind Heinrich Heine und Thomas Mann. Heinrich Heine habe ich schon als Jugendlicher gelesen und ich habe jetzt vor ein paar Wochen wieder einen Text von ihm gelesen, seine späten Versuche, Memoiren zu schreiben. Und ich habe das gelesen, ich habe gelacht, ich habe über diesen Nuancenreichtum auch diese polemische Kraft dieser Texte gelacht. Und der allergrößte, der nach Goethe war Thomas Mann. Also jeder Mensch, der sich mit Sprache beschäftigt. Ich schreibe Bücher, ich habe einen Kollegen, der schreibt Romane und wir beide sitzen immer da und alle, im Grunde genommen könnte man jede Woche einen kleinen Thomas-Mann-Gottesdienst abhalten, weil wir immer nur noch drüber staunen, was dieser Mann konnte. Das ist ein, also, was, deswegen muss man es nicht nachäffen. Niemand, Thomas, wenn, nur weil Thomas Mann einen Satz über eine halbe Seite schreiben konnte, der uns, den wir mit Genuss lesen, muss man nicht auch ständig Sätze über eine halbe Seite schreiben. Aber das ist, Thomas Mann ist einfach der Goldstandard nach Goethe gewesen. Und das wird aber auch, das wird es auch nicht wieder geben in dieser Form. Der ist auch in vielerlei Hinsicht eine Spätblüte des 19. Jahrhunderts und dieser Zeit der Klassikersprache. Und das wird es nicht mehr geben. Es wird aber sicher irgendwann vielleicht mal jemand, hoffe ich, ich bin nicht so pessimistisch, irgendeinen anderen geben, der auf eine andere Weise ähnlich großartig werden wird. Aber noch sehe ich ihn nicht.
Herr Heine, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
War mir ein Vergnügen.